Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge möchte ich einen Tipp mit euch teilen, der einer der allerbesten ist, die ich je bekommen habe. Viel Freude damit. Als erstes möchte ich mit einem der größten Missverständnisse aufräumen, was es in dieser ganzen Coaching-Welt gibt. Und zwar, dass Coaches Leuten Tipps geben. Ich saß auf einer Dinnerparty vor ein, zwei Jahren und dort waren mehrere Leute aus dem Kunstmedienbetrieb eingeladen. Ganz, ganz, ganz wundervoll bei einer ganz tollen Moderatorin, die einen Abend zusammenstellen wollte, wo Leute, die sie kennengelernt hatte, und von denen sie dachte, dass sie sich gut miteinander verstehen würden, zusammenkommen sollten. Und ich hatte das große Privileg, dort eingeladen zu sein und habe dort ganz wundervolle Menschen kennengelernt. Als dann ein bisschen mehr Wein floss im Laufe des Abends, ist es immer wieder zur Situation gekommen, wenn es um irgendwelche sozialen Themen ging, wenn es um politische Themen ging oder um irgendwas, dass einer der Beteiligten dort, die dort vor Ort waren, immer wieder sich zu mir gedreht hat und gesagt hat, du bist doch Coach. Jetzt sag du doch mal, wie das gelöst wird. Und ich habe irgendwie immer wieder das Gleiche gesagt, war natürlich sehr höflich und sehr freundlich und habe immer gelacht. Aber ich habe immer gesagt, ey, ich als Coach weiß eigentlich gar nichts. Und es ist auch nicht mein Job, irgendwas zu wissen, sondern es ist mein Job, anderen Menschen dabei zu helfen, ihre eigenen authentischen Antworten zu finden. Im Coaching geht es darum, Menschen dabei zu helfen, den Wald vor lauter Bäumen wieder zu sehen oder festzustellen, dass die ganzen Bäume, die da drin sind, gar keine Probleme sind oder nicht nur Probleme, sondern dass da auch schöne Bäume dabei sind, auf die man klettern kann, die man vielleicht fällen kann, mit denen man was machen kann, mit denen man in Beziehung treten kann. Mein Job als Coach oder unser Job als Coaches ist es nicht, Menschen zu sagen, was sie zu tun oder zu lassen haben. Und das sollte auch niemals unser Anspruch sein. Was Ähnliches habe ich erlebt. Ich lese eigentlich nie YouTube-Kommentare und sowas zu irgendwelchen Sachen von mir. Aber durch Zufall habe ich irgendwo mal einen Kommentar gelesen, als ich zu Gast war in einer Fernsehshow, was sehr selten vorkommt. Obwohl ich das wahnsinnig gerne mache und immer großen Spaß habe und es immer toll ist. Aber ich bin halt bisher nicht so oft in Talkshows gewesen. Aber da war ich mal in einer vor ein paar Jahren, als mein Buch 199 Fragen an dich selbst rauskam. Und in dieser Talkshow haben wir uns auch unterhalten über persönliche Dinge. Und ich habe auch darüber gesprochen, dass ich durchaus Brüche in meinem Lebensweg hatte und Situationen, in denen ich nicht weiter wusste. Und dass ich auch heute noch oft in Situationen gerate, in denen ich nachdenken muss, in denen ich getroffen bin, in denen ich nicht weiter weiß. Und dass darin aber auch die Stärke liegt. Dass die Stärke eines Menschen, der oder ne, einer Person, die durch Coachings geht, durch Therapie geht, Meditationspraxis macht, eben nicht ist, alle Antworten zu haben, sondern viel, viel mehr in den Phasen, in denen uns die Antworten fehlen oder in denen wir meinen, dass wir gar nicht weiter wissen, dennoch präsent zu sein, dennoch am Start zu sein und nicht aufzugeben, nicht zu verzagen oder selbst im Verzagen noch am Start zu sein, noch präsent zu sein. Das heißt, das Ergebnis von all diesen Dingen, die wir hier machen, ist nicht, dass wir irgendwelche Superhelden, Supermenschen werden, die keine Fehler machen, die keine Ängste haben, sondern dass wir Tools bekommen und irgendwann auch so viel innere Sicherheit bekommen. Achtung, festhalten, das ist einer meiner Albumtitel. Mein drittes Album heißt Innere Sicherheit. So viel innere Sicherheit bekommen, dass wir selbst in Zeiten von innerer Unsicherheit trotzdem noch wissen, dass das nicht alles ist und dass das nicht für immer ist, sondern dass wir viel mehr Ressourcen haben. Warum erzähle ich das und warum räume ich mit diesem Vorurteil auf? Ich erzähle das, weil der Titel von dieser heutigen Folge ja ist, einer der besten Tipps, die ich je bekommen habe. Man könnte dann davon ausgehen, im systemischen Coaching oder im Coaching allgemein oder in diesen ganzen Dingen, die wir hier gemeinsam machen, dass es da darum ginge, gut mögliche Tipps Leuten zu geben, die nur pfiffig und schlau genug sind, und dann wird es schon klappen. Wenn das so wäre, dann wären wir alle Meister in allem, weil jeder hat ja irgendwie einen schlauen Satz und einen schlauen Tipp. Aber ganz oft leben wir nicht danach, weder nach unseren eigenen Tipps noch nach den Tipps von den anderen Menschen. Aber, und hier kommt ein guter Punkt. Bei mir in der Ausbildung, in einer meiner allerersten Ausbildungen, die ich gemacht habe in diesem Bereich zum systemischen Coach und Change Manager, gab es einen Spruch oder eine Maxime, die ganz wichtig gewesen ist und die wir immer wieder besprochen haben. Und zwar war das: kein Coaching ohne Auftrag. Das heißt schon mal als allererstes, selbst wenn wir coachen und selbst wenn wir Menschen ins Gespräch gehen als Coaches, dann fangen wir nicht an, die zu coachen, ohne dass die uns eindrücklich gesagt haben: ey, hör mal, kann ich ein Coaching von dir haben, oder darf ich vielleicht mal von dir als Coach irgendwie da deine Meinung hören oder sowas, ne? Oder dass wir sagen so: ey, ich hätte da 2-3 Fragen aus dem Coaching-Ansatz, darf ich dir die mal stellen, hättest du da Lust drauf oder so, ne? Und in diesem Fall und von diesem Tipp, von dem ich euch erzählen möchte, war es tatsächlich so. Und zwar, hier folgt das Szenario. Es war der späte Herbst 2017 und ich war in Wien und hatte mich dort 2 Wochen in ein Hotelzimmer eingebucht, weil ich an meinem ersten Buch geschrieben habe. An meinem Buch "Stell dir vor, du wachst auf", das Buch über die 4O plus X Methode. Wenn dich das übrigens interessiert, dann gibt es das Buch auch als Hörbuch, und ich beschreibe diese 4O plus X Methode auch in einigen Podcast-Folgen hier in Meditation, Coaching and Life. Ich saß also da in diesem Hotelzimmer in Wien und dachte, ich hätte nur noch ganz wenig zu tun. Ich hatte schon viel Textmasse, um dieses Buch fertig zu machen. Und nach ein paar Tagen wurde mir bewusst, okay, ich habe eigentlich gar nichts oder ganz wenig. Ich muss ganz viel von dem, was da schon irgendwie niedergeschrieben war, nochmal neu machen. Weil ich tippe nicht so schnell, ne? Ich tippe auf dem Laptop mit einem Finger, und zwar mit meinem Zeigefinger der rechten Hand. Und dann drücke ich auf die Shift-Taste für Großbuchstaben mit dem Zeigefinger der linken Hand. Das heißt, ich tippe so mit einer Hand. Und da ich meine ganzen Bücher selber schreibe, dauert das Ewigkeiten, weil ich immer so tick, 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 tick auf die Tasten tippe. Und deswegen hatte ich ganz viel von den Inhalten von meinem Buch einem befreundeten Journalisten und Autoren erzählt. Jan Wehn. Shoutout an Jan Wehn an dieser Stelle. Und Jan Wehn hat es halt alles aufgeschrieben und mir quasi als Textmasse relativ uneditiert, bisschen editiert, aber relativ uneditiert auch rübergeschickt. Und ich wollte das einfach fertig machen. Ich dachte, ja, mega. Wir haben ja schon hier irgendwie 150 Seiten. Ich setze mich jetzt einfach hin, strukturiere das ein bisschen und dann schreibe ich das so ein bisschen um in meine Sprache, und dann läuft das schon, ne? Aber nach einem Tag, nach 2 Tagen ist mir klar geworden, ich brauche einfach dafür eine Seite von diesem schon existierenden Text umzuschreiben. Ich brauche dafür mehr Zeit, als wenn ich mich einfach hinsetze und das alles komplett von vorne nochmal neu schreibe. Und es ist sogar einfacher für mich, alles nochmal neu zu schreiben, weil es dann direkt in meiner eigenen Sprache ist und meine eigene Art der Formulierungen hat. Und das allermeiste von diesem Text konnte ich zwar quasi, im Prinzip waren die Inhalte richtig, aber einfach natürlich dadurch, dass Jan Wehn meine gesprochene Sprache einfach niedergeschrieben hat, konnte ich damit nicht so wirklich wahnsinnig viel anfangen. Ich saß also da in meinem Hotel und musste in 2 Wochen mein Buch abgeben oder in 3 und habe gemerkt so, ey, ich muss eigentlich von vorne anfangen. Ich muss eigentlich jetzt mich hinsetzen und mit einem Finger 200 noch was Seiten tippen. Ach herrje. Und dann habe ich damit angefangen und habe mich dann vorgearbeitet. Und dann habe ich mitbekommen, dass ein guter Freund von mir ebenfalls in der Stadt war. Und zwar war das mein guter Freund Lars Ament, der auch einen ganz bezaubernden Podcast hat und der ein wahnsinnig erfolgreicher Autor ist. Er hat weit über 10 Bücher geschrieben. 2 seiner Bücher sind verfilmt worden. Ich meine, wie cool, wie erfolgreich kann man bitte sein? das ist mindblowing, dass deine Bücher verfilmt werden. Ey, what? Wahnsinn. Auf jeden Fall, Lars Ahmed war also auch in der Stadt und ich habe ihn angeschrieben, habe gesagt, ey Lars, hast du Zeit, wollen wir einen Kaffee trinken? Und dann haben wir uns getroffen an einem sonnigen Herbsttag und ich habe diese Geschichte auch schon mal erzählt, aber ich kann sie gar nicht oft genug erzählen. Dann haben wir uns getroffen an einem sonnigen Herbsttag in einem Café in Wien, in der Innenstadt und haben da zusammen gesessen draußen auf der Terrasse. Wir haben uns ausgetauscht, über dies und das gesprochen. Und da habe ich zu ihm gesagt, schau mal, das ist die Situation, in der ich gerade bin. Ich schreibe gerade mein Buch. Ich bin gerade mittendrin hier mit dieser Textmasse. Und er nur so, ah ja, okay. Und dann meinte ich zu ihm, weißt du, ich habe aber ganz viel Zweifel auch. Und ich habe ganz viele Fragen über den Prozess und so. Und die will ich dir jetzt nicht alle stellen. Das würde den Rahmen sprengen. Aber, mein Lieber, wenn du einen Tipp hättest für mich, wenn du aus all deiner Erfahrung einen einzigen Tipp hättest für mich, was wäre dieser Tipp zum Buchschreiben? Und ich selbst, ich hasse diese Frage. Ne? Wenn einer zu mir kommt und sagt, ey, pass mal auf, du bist doch Coach, kannst du mir einen einzigen Tipp geben? Oder du bist doch Rapper, gib mir mal einen Tipp, wenn ich rappen will. Das ist eine schwierige Frage, die ist auch sehr individuell natürlich. Ne? Der einen Person gibt man vielleicht die eine Sache, der anderen die andere. Und außerdem als Coach mit Tipps geben, ne, wie wir es eben hatten, ist ja manchmal gar nicht so einfach. Aber Lars war smart genug und großzügig genug, zu mir zu sagen, pass mal auf, ich möchte einfach eine Sache mit dir teilen, die wichtigste war für mich, die ich jemals gehört habe über das Buchschreiben, das, was mir am allermeisten geholfen hat. Und ich so, okay, mein Lieber, leg los, ich will's hören. Und da hat er zu mir gesagt, das Wichtigste, was ich jemals mitbekommen habe, ist Folgendes. Versuche nicht zu beeindrucken. Und ich war so, okay. Und er meinte so, weißt du, schau dich mal um. Habe ich mich umgeguckt und er so, hier, guck mal, da sitzen Leute am Tisch, die, ne, da sitzt ein älteres Pärchen, da sitzt irgendwie eine Mama mit ihren Kindern und so weiter. Das sind die Menschen, für die du das Buch schreibst. Das sind die Menschen, die vielleicht ganz geschäftigen Alltag haben, die ganz normale Probleme haben, die ein Buch lesen möchten, einen Podcast hören möchten, einen Kurs besuchen möchten, um sich für sich ganz persönlich was mitzunehmen. Leute, die sich vielleicht interessieren für Meditation und für Coaching, die aber noch nicht so einen richtigen Zugang haben oder die ein, zwei Bücher mal gelesen haben, aber irgendwie dazukommen möchten. Oder Leute, die auch schon auf diesem Weg sind und die neue Inspiration suchen. Aber das ist deine Audience. Und diese Leute wollen nicht beeindruckt werden, die wollen inspiriert werden, die wollen mitgenommen werden, die möchten sich was Praktisches mitnehmen, was ihnen im Leben hilft. Und die Leute, die du vielleicht beeindrucken willst, ja, bei mir waren das dann irgendwie meine Meditationslehrer und Lehrerinnen, meine Ausbilder und Ausbilderinnen in der Coaching-Arbeit und ich dachte, oh mein Gott, ich darf nichts Falsches schreiben, ich darf denen keine Schande machen und so weiter. Und Lars hat zu mir gesagt, weißt du, diese Leute brauchen dein Buch nicht. Dein Coaching-Lehrer braucht dein Buch nicht. Deine Meditationslehrerin braucht nicht dein Kapitel über Meditation. Die lesen das und weil sie dich mögen, sind sie dir eh wohlgesonnen und sagen, Mensch, Mike, das hast du schön gemacht, schön, dass du darüber schreibst. Mensch, da freuen wir uns, dass du das, was wir dir beigebracht haben, weitergibst. Super. Aber diese Leute sind nicht die Leute, die dein Buch brauchen. Du musst sie nicht beeindrucken. Und die Leute, die eigentlich dein Buch lesen werden, die musst du schon gar nicht beeindrucken. Und ich habe das dann auch weiter für mich interpretiert und auch mir aus seinem Gespräch mitgenommen, was ich wirklich total wahr finde und was mir so sehr geholfen hat, ist, dass ich mich oft damit blockiere und sabotiere, dass ich denke, etwas, was ich mache, sei es eben ein Buch, sei es eine Podcast-Folge, sei es ein Song, wenn ich einen schreibe, sei es ein Album, sei es eine Live-Show, wenn ich sie konzipiere, was auch immer, dass ich denke, ey, es muss irgendwie perfekt sein und es muss alle Ansprüche erfüllen. Und wenn ich dann in meinen Gedanken sage, es muss alle Ansprüche erfüllen, dann sind das ja eigentlich auch nur Fantasieansprüche. Dann ist es ja nicht so, dass da fünf Leute sitzen vor mir mit mir reden und der eine sagt, du, ich hätte gerne den und den Song und der nächste sagt, yo, ich will aber, dass es Feuerwerk ist und dass der andere das, ne, es sind ja noch nicht mal 5 echte Menschen, die vor mir sitzen und Ansprüche stellen. Das könnte man dann ja noch irgendwie miteinander verhandeln. Sondern es sind einfach eine unzählige Anzahl von Stimmen in meinem Kopf, die mir Sachen sagen, von denen ich denke, dass jemand anders sie denken würde und so weiter. Es ist ja wirklich eher psychologisches Wirrwarr, was da im Kopf stattfindet, wovon ich dann denke, oh, das sind die ganzen Ansprüche, die ich erfüllen muss. Mit diesen Gedanken, mit diesen Ansprüchen an mich selbst, blockiere ich mich viel mehr, als dass ich dadurch irgendwas möglich mache. Eine gute Sache steckt da drin, nämlich mein eigener Anspruch daran, keinen Bullshit zu machen, nicht irgendwas zu verbreiten, von dem ich weiß, dass es Quatsch ist, oder nicht irgendwas zu erzählen, von dem ich überhaupt gar keine Ahnung habe, nur um halt irgendwie den Mund aufzumachen. Das ist schon mal gut, dass ich schon mal diesen Filter habe, so dieses bisschen Gewissenhafte oder zumindest mal den Anspruch an mich selbst, das irgendwie vernünftig zu machen. Okay, cool, super. Und den sollten wir alle haben, wenn wir was machen, was wir mit anderen Menschen teilen. Egal, ob es Brotbacken ist oder so, oder ob wir irgendwie in der Apotheke arbeiten oder was auch immer. Wir sollten schon den Anspruch haben zu sagen, ey, ich will Gutes tun, ich will Menschen nicht schaden, ich möchte nicht Unwahrheiten verbreiten oder ich möchte nichts Dreckiges an die Leute weitergeben oder so. Okay, super. Wenn das gegeben ist, dann müssen wir nicht mehr versuchen zu beeindrucken. Sondern dann ist es viel nicer, wenn wir unser Bestes geben. Wenn wir sagen, wer ist denn der Mensch, der hier mein Brot kauft? So, was brauchen die denn? Okay, die brauchen gute Nährstoffe, die brauchen was Leckeres, die brauchen was für die Family. Okay, cool. Ich will genauso ein Brot backen. Ich will genauso ein Brot backen, wo die Leute, was den Leuten eigentlich einfach gut tut. Und die Leute sind vielleicht beeindruckt davon, dass es lecker schmeckt oder dass es irgendwie was Besonderes ist, weil es halt eben genau nach meinen Zutaten gemacht wurde und eben nicht so schmeckt wie das Brot beim Nachbarn. Aber es schmeckt eben nicht wie das Brot beim Nachbarn oder beim Bäcker die Straße runter, eben weil es mein Ding ist. Weißt du, ich habe einen etwas anderen Ofen, ich habe etwas andere Zutaten, ich mache ein bisschen mehr Salz und so weiter und so weiter und so weiter. Und diese Gedanken, diese Aussage von Lars an diesem sonnigen Tag im Oktober, die begleitet mich bis heute. Und ich werde dieser Aussage mal mehr, mal weniger gerecht. Versuche nicht zu beeindrucken. Weil ich natürlich immer noch so ein Ego habe, was dann sagt, so und jetzt zeige ich es allen oder jetzt und so, ne? Aber ich versuche das dann mittlerweile mehr zu nehmen als so einen positiven, inspirierenden Antreiber, so, wow, okay, wenn ich einen Song schreibe, ne, okay, den Satz, der ist noch nicht richtig, der knallt noch nicht richtig für mein Gefühl, da gehe ich jetzt nochmal drüber, so, boah, und den schreibe ich jetzt nochmal und ich stelle nochmal die Silben um. Aber dann 3 Sätze später auch wieder zu sagen, ey, weißt du was, das ist gut so, wie es ist. Es ist nicht perfekt und es ist jetzt nicht dieser Satz, weiß ich nicht, gewinnt wahrscheinlich nicht den Pulitzerpreis, aber muss er auch gar nicht. Ist total egal. Der ist gut, das ist nice und es geht um den Kontext und es geht um das gesamte Feeling. Also auch mal 5 gerade sein zu lassen. Und das hilft mir immens dabei, überhaupt Sachen rauszubringen und viele Dinge rauszubringen. Denn ich kenne ganz viele Künstlerinnen und Künstler, ganz viele ganz wundervolle Sängerinnen, Sänger, Rapper, Autorinnen, Autoren und so weiter und Leute, die ganz andere Sachen machen, die aber nie oder ganz selten nur überhaupt was rausbringen, und mit ihren Sachen ans Licht der Welt gehen, weil sie immer denken, oh, ich muss alle beeindrucken und es muss perfekt sein und sonst, ui. Und ich habe das hier im Podcast auch schon öfter gesagt, aber ich sage es hier nochmal, weil ich das auch so einen schönen und wichtigen Gedanken finde. Das ist, wenn man hart sein möchte, auch eine krasse Form von Egoismus oder Egozentriertheit. Weil das nämlich ist, ich muss hier meine Perfektion erfüllen. Sonst bringe ich das nicht raus. Und ich werde sonst vielleicht angegriffen. Deswegen bringe ich das nicht raus. Ich werde vielleicht beurteilt. Und deswegen bringe ich das nicht raus. Und so weiter. Das ist deswegen egozentrisch. Also sind Gedanken, die sich um das vermeintliche Ich, um unser vermeintliches Ego drehen und andere Menschen gar nicht positiv mit einbeziehen, weil du enthältst anderen Menschen deine Gabe vor. Ich habe mal mit einem Sänger zusammengesessen, der ganz wundervoll ist, aber nie so wirklich was rausgebracht hat, weil er immer solche Gedanken hatte. Und ich habe irgendwann zu ihm gesagt, weißt du was, ich als Fan fühle mich von dir gerade abgefuckt, weil ich einfach deine Musik hören will. Ich will einfach deine Stimme auf einem schönen Song hören, weil es mich berührt. Und wenn du die ganze Zeit nur zu Hause sitzt und dir deine Filme fährst, dann enthältst du mir ja diese Magie, die du hast, die ich als jemand, der deine Stimme, deine Musik liebt, hören will. Ich brauche die zu Hause. Ich will Auto fahren und dabei deine Stimme. Du enthältst mir das vor. Du entziehst mir das, weil du die ganze Zeit denkst, ah, und jetzt muss man die Gitarre noch mal neu machen. Und jetzt muss ich hier noch mal das. Und jetzt muss ich da noch mal drehen. Und na, in dem Moment hat es nichts gebracht. Leider hat er dann nie wieder wirklich was rausgebracht. Also da war mein guter Tipp nicht das Richtige zu dem Zeitpunkt. Aber das ist etwas, was ich mir dann für mich mitnehme. Wo ich mir sage, ey, weißt du, gut und gewissenhaft und nice und inspiriert ist halt gut genug. Und dann haut man es raus und dann kriegt man Feedback. Und dann wird man schon hören, ob jemand sagt, oh, das hat mir gut gefallen, aber in dem und dem Aspekt, du, vielleicht könnte man nochmal hier, vielleicht könnte man nochmal da. Super, dann mache ich halt das Nächste. Und dann geht's weiter. Perfekt existiert nicht. In einer Welt, die sich ständig verändert, in einer Welt, in der jedes Haus, was wir mal gebaut haben, irgendwann zusammenbricht, wenn man nicht nachbessert. In einer Welt, in der unsere Nägel jeden Tag wachsen und unsere Haare und wir sie immer wieder schneiden müssen, um sie auf einer bestimmten Länge zu halten. Ja? Krudes Beispiel, aber hey. In einer Welt, in der jeder Mensch von uns älter wird, sich verändert. In einer Welt, in der man manchmal gesund ist und manchmal sich einen Infekt holt. In einer Welt, in der politische Systeme sich verändern. In einer Welt, in der selbst wenn ich alles versuche, damit irgendwie kein Wasser in mein Haus läuft und irgendwie Dämme aufbaue und so weiter, auf einmal es eben vom Himmel so sehr regnet, dass das Wasser in mein Haus, was auch immer es ist, in einer Welt, in der nichts gleich bleibt, in der ständig unvorhergesehene Dinge passieren und in der vor allem so viele verschiedene Faktoren darauf einwirken, wie morgen wird, gibt es nichts Perfektes. Es gibt nichts, was in irgendeinem Zustand irgendwann mal eingefroren festgehalten wird und dann perfekt ist für alle Zeit. Kein Song, kein Text, kein Stück Brot, kein Haus, kein Buch, keine Business-Idee, nichts. Es gibt nur Prozesse. Und es gibt nur Prozesse, die wir irgendwann mal mit anderen Menschen teilen, indem wir einen Laden eröffnen oder ein Buch schreiben oder ein Konzert spielen oder was auch immer. Und solange wir unser Bestes geben und solange wir an unseren Skills arbeiten und solange wir Menschen nicht schaden wollen und kein Bullshit machen wollen, sondern nach bestem Wissen und Gewissen handeln, wird das schon laufen. Vielleicht nicht beim ersten Mal, vielleicht beim 10. Mal auch nicht. Aber dann lernen wir was. Und das klingt jetzt wie so ein blöder Kalenderspruch, aber es stimmt. Versuche nicht zu beeindrucken, hat Lars Ament, mein Homie, Shoutout an dieser Stelle, mir damals mit auf den Weg gegeben. Und er hat verdammt nochmal recht. Und jedes Mal, wenn ich es schaffe, diesem Spruch, diesem Wunsch, diesem Tipp einigermaßen nahe zu kommen, passiert was Magisches. Ich mache nämlich trotzdem das, was ich mache. Und ich mache es nach bestem Wissen und Gewissen. Aber wisst ihr was? Ich habe einfach mehr Spaß bei der Sache, die ich mache. Und ich lasse immer noch die Option dafür offen, dass es halt vielleicht auch nicht funktioniert. Und dann mache ich halt nochmal. Deswegen vielen Dank an Lars für diesen Tipp. Und mein lieber Lars, wenn du das hier hörst, das ist meine Revanche. Denn der liebe Lars hat in seinem Podcast, der heißt Auf ein Espresso mit Lars Ament, den kennt ihr sicherlich, vor ein, zwei Wochen eine Podcast-Folge gemacht, in der er was über mich erzählt hat, der Schlingel. Weil er nämlich auf einem Konzert von mir in Köln zu Gast war. Und da was observiert und beobachtet hat, was er dann in seinem Podcast mit seinen Hörerinnen und Hörern geteilt hat. Und ich wusste gar nichts davon. Ich wache eines Morgens auf und sehe, Lars Armin, neuer Podcast. Ah, cool, höre ich mir an. Und dann höre ich irgendwie so, wie, da steht irgendwie mit Curse und so. Was, hä, wann haben wir denn was zusammen gemacht? Und da fühle ich mich sehr geehrt und da habe ich mich wahnsinnig gefreut. Und da habe ich auch wieder an dieses Ding gedacht. Versuche nicht zu beeindrucken. Deswegen, lieber Lars, du Schlingel, Homie, vielen Dank. Hier ist mein direkter Return übers Netz. Und für alle von euch, die Lust haben, von Lars und mir gemeinsam was zu hören, da kann ich euch freudige News überbringen. Nicht nur haben Lars und ich neulich miteinander geredet, sondern auch noch seine Frau und meine Frau gemeinsam, also wir haben ein Vierergespräch geführt, über kreatives Arbeiten, über Bücher schreiben, kreative Dinge machen, über das Vereinen von Familie, Partnerschaft, Arbeit und so weiter. Und dieses mega schöne Gespräch, das werdet ihr in den nächsten Wochen auch hier im Podcast hören. Bis dahin, ey, haut rein und versucht nicht zu beeindrucken. Just fucking go for it. Bis wir uns wieder hören. Nur das Allerbeste, alles Liebe. Ciao.